SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Marius Jung. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind Kabarettist, Sie sind Autor, der mit Humor dem Thema Rassismus begegnet. Ich könnte mir vorstellen, das ist bestimmt nicht so einfach, weil es häufiger Missverständnisse gibt. Wie oft kriegen Sie denn zu hören, ja, mit Rassismus, über Rassismus, da macht man doch keine Witze?
Recht häufig. Das ist weniger geworden. Ich mache ja inzwischen in erster Linie Vorträge, wo ich aber auch den Humor mit reinnehme. Weil ich glaube, das ist ein Thema, das so schwer wiegt, dass es einfach ein bisschen Leichtigkeit in dem Thema braucht. Und ich glaube, vor allen Dingen, wenn ich ein Thema erkennen will, muss ich eine Aufsicht haben. Und erst wenn ich einen Gag über etwas machen kann, habe ich die Aufsicht, um das Thema zu betrachten und die Struktur zu betrachten.
Aufsicht ist ja so etwas wie ein Perspektivwechsel im Grunde auch.
Absolut. Wenn ich im Schmerz drinstecke, ist es schwierig. Ja. Etwas für die Lösung beizutragen.
Die Comedian Edil Baydar erhielt Morddrohung, unterschrieben mit NSU 2.0. Und die bekam sie als Reaktion aufgrund ihrer Meinung zum Thema Rassismus und Diskriminierung von Migranten. Sind Sie je für Ihre Satire bedroht worden?
Ich bin ja nicht mit dem Tod. Aber wenn ich auf der Veranstaltung auftreten würde, dann würde die Veranstaltung gesprengt, nicht im Sinne von ne, einer Bombe, aber so solche Geschichten. Aber glücklicherweise niemals gewalttätig.
Was gab es für andere Drohungen?
Naja, eben das, ach ja, diese sozialen Medien, die halt dann irgendwelche, also ich weiß noch, bei meinem ersten Buch war es tatsächlich so, dass ich zum Teil 2-3 Stunden am Tag löschen musste, einfach irgendwelche unflätigen Bemerkungen von Leuten, die denen sonst niemand zuhört.
Das hatte viel mit dem Titel und mit dem Cover des Buches vermutlich zu tun. Wollen Sie es gerade nochmal nennen?
Ja, Singen können die alle war dann mein erstes Buch und der Untertitel war ein Handbuch für Negerfreunde. Das war eine Provokation, die ich damals im Jahr 2013 gemacht habe, die ich heute nicht mehr so machen würde, weil das heute eine völlig andere Wirkung hat und auch einen völlig anderen Zusammenhang. Weil wir heute, und da sage ich wirklich glücklicherweise, sehr viel sensibler mit Sprache umgehen.
Und das Thema, merkt man, ist überhaupt nicht so einfach, weil so viele Emotionen dran stecken. Oder woran liegt das?
Es liegt daran, dass Rassismus erkennen, bei sich selber erkennen, heißt immer den eigenen Status quo in Gefahr bringen. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn jemand für eine Süßigkeit das N-Wort benutzt hat, über Jahre und Jahre und Jahre, ich bin ja selber 56, dann hängt da was dran und da hängt auch ein positives Gefühl dran. Wenn einem jemand das nehmen will, dann heißt es so ein bisschen, dass man eine Schuld rückwirkend auf sich laden würde. Was ich für nicht richtig halte, wenn ich jetzt einfach hingehe und bestimmte Wörter nicht mehr benutze. Also irgendwann haben die Leute aufgehört, Fräulein zu sagen. Und deswegen mussten sie sich jetzt nicht eine halbe Stunde lang geißeln, weil sie das vorher gemacht haben.
Ja, wir sind einfach geprägt durch bestimmte Geschichten. Dann sagt Edil Baydar, es gäbe eine migrantische und eine nicht-migrantische Realität. Stellen Sie das fest?
Das ist natürlich so, weil das kann ich direkt ausweiten. Wenn eine Frau über Sexismus spricht, wird es immer was anderes sein, als wenn das ein Mann tut. Weil ich kann mich mit dem Thema auseinandersetzen und kann mich vor allen Dingen damit auseinandersetzen, was mein Anteil daran ist, wo ich vielleicht auch sexistisch spreche, handel, ohne es zu merken vielleicht. So, das heißt, ich muss da sensibel dran gehen, aber ich habe es ja selber nie erlebt. Und genauso ist es so, dass die Leute nur nachvollziehen können, aber eben nicht es nicht spüren müssen, sage ich ganz deutlich, dass sie ständig mit so kleinen Nadelstichen traktiert werden.
Wobei ich gerade dran denken musste, wo Sie sagen, wenn Frauen über Sexismus sprechen, manchmal ist es ja so, wenn es dann derbe Witze sind, da machen Frauen dann viel größere Grenzüberschreitungen, die könnten die Männer heute schon gar nicht mehr machen. Und bei Frauen ist es dann humorvoll und die Männer hätten einen riesen Shitstorm.
Naja gut, aber das sind natürlich alles Entwicklungen. Ne? Also weil vorher war es immer so, dass das brave Mädchen sitzt da und nicht wie viel Komikerinnen gab es? Es gab wenige, wahnsinnig wenige. Und dann kamen welche und dann kamen natürlich irgendwann auch welche, die sehr derb waren, weil das einfach rein musste, um das zu etablieren.
Marius Jung, wir alle sind rassistisch und sexistisch. Waren Sie denn zuletzt?
Rassist? Ja gut, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Kann ich als Nicht-Weißer rassistisch sein. Ich glaube, ich kann Vorurteile haben, aber wirklich rassistisch kann ich nicht sein, weil der Unterbau völlig fehlen würde. Es gab nie Rassismus, also es gab nie ein imperialistisches Vorgehen von Schwarzen gegen Weiße. Von daher
können wir später auch noch drüber sprechen. Auch das gab es. Aber wenn wir jetzt allgemein über Rassismus und Sexismus sprechen, Sexismus, ja, können Sie schon. Wann waren Sie zuletzt sexistisch?
Da habe ich jetzt mal drüber nachgedacht. Ist es sexistisch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau sehe und, keine Ahnung, eine Fantasie dazu bekomme, weil ich sie erotisch finde? Ist das sexistisch, wenn ich das nur bei mir behalte, oder ist es erst sexistisch, wenn ich es äußere? Wenn ich es äußere, da achte ich schon doch sehr drauf. Ich lebe jetzt auch schon sehr lange in einer Beziehung, habe eine Familie und seit Corona habe ich sowieso fast keine Leute gesehen. Von daher fällt es schwer, sexistisch zu sein.
Wie würden Sie es denn äußern?
Naja, ich bin 56. Das heißt, mein Flirten von vor 20 Jahren würde heute mit Sicherheit als sexistisch gelten.
So. Ja, was haben Sie da gesagt?
Naja, einfach überhaupt ein direktes, offenes Ansprechen ist heute, glaube ich, muss das alles sehr viel vorsichtiger gemacht werden. Und das ist auch gut so, weil ich glaube, dass es geht immer um Macht. Ob das Sexismus ist oder Rassismus, es geht immer um Macht. Und deshalb muss ich natürlich schauen, dass wenn ich in das Spiel gehe, muss vorher schon klar sein, dass man beieinander ist.
Wenn ich zu Ihnen sage, schönes Hinterteil, was hat das mit Macht zu tun? Bin ich dann sexistisch?
Sexismus von Frauen gegenüber Männern ist halt oft auch, das ist wie beim Rassismus. Man muss immer schauen, von wo nach wo geht das Machtverhältnis. Und Männer sind mit Sicherheit nach wie vor sehr viel mächtiger. Deswegen ist Sexismus von nicht mächtigen Frauen, sag ich mal, relativ schwer möglich.
Schwierig, oder?
Ja, glaube ich.
Schwieriges Thema. Und wie ist es mit diesen Vorurteilen? Wir würden ja alle grundsätzlich sagen, nee, Vorurteile haben wir nicht. Jeder würde sagen, also grundsätzlich bin ich nicht rassistisch. Hallo, ich setze mich für die Rechte aller gesellschaftlich benachteiligten Menschen ein, oder? Wird doch erstmal jeder zustimmen.
Absolut. Und das ist für mich ein ganz großes Thema in dem Buch, dass ich sage, wir so unter Bildungsbürgern und die linke Szene und so, dass man alle sagen, ja, wir sind im Grunde immun gegen Diskriminierung. Das halte ich halt für Unsinn, weil unsere Bilder, die wir im Kopf haben, die wir erlernt haben, die sind ja da und die sind ja fest verankert. Nicht? Nehmen wir Sinti und Roma. So, und dieses, ich habe neulich nochmal so alte Hörspiele gehört, nicht, wo dann eben natürlich die ganze Zeit von Zigeunern die Rede ist und die kommen in die Stadt und dann wird geklaut und so weiter. Das sind Sachen, die in den Kinderhörspielen einfach drin waren und die in den Büchern drin waren, die in Filmen drin waren, die in Musikstücken drin waren. Und das setzt sich ja irgendwo fest. Und ich glaube fest daran, dass Vorurteile, wer sagt, er hatte keine Vorurteile, ist entweder 2 Jahre alt oder lügt sich in die Tasche.
Und wenn wir das jetzt gerade erleben, wenn beispielsweise gesellschaftlich benachteiligte Menschen ihre Stimme erheben und sich selbst für die Gleichberechtigung stark machen, weil sie sagen, ich brauche gar keinen Fürsprecher, entsteht dann vielleicht etwas, einfach mal als These in den Raum gestellt, etwas anderes, nämlich eine Neiddebatte, natürliche Konkurrenz, was aber unter Rassismus läuft?
Also zunächst mal ist es natürlich sehr viel stärker, wenn sich jemand für die eigenen Rechte einsetzt, weil wenn sich jemand anders für die Rechte einsetzt, hat das direkt schon wieder ein Machtgefälle, sehr schnell. Also ich kenne viele Flüchtlingshelfer, mit denen ich diskutiert habe, wo ich merke, okay, die würden natürlich, das meine ich nicht als Vorwurf, aber die würden ja niemals einen der Flüchtlinge zu sich nach Hause zum Essen einladen.
Weiß ich nicht.
Und naja, viele würden das nicht tun. So. Und das ist jetzt kein Angriff im Sinne von, oh, das müsst ihr aber. Aber wenn die jetzt zurück in ihre gentrifizierten Viertel fahren, da finden die Migranten ja auch gar nicht statt. Das heißt, es hat immer so ein bisschen was mit, ich helfe euch kleinen, schwachen Wesen. Und wenn ich an schwarze Menschen denke ich doch sehr schnell an hungernde Kinder auf großen Plakaten. Ich denke ganz wenig an WissenschaftlerInnen, ich denke ganz wenig an PoetInnen.
Ist die Frage, ob das nicht auch ein Vorurteil ist? Und wie beschreiben Sie, was ein Vorurteil ist?
Ein Vorurteil, also wie das Wort schon sagt, ich mache halt eine Schublade auf, wo ich Sachen reintue. Und das brauche ich ganz einfach, damit ich nicht bei jeder Begegnung von Null anfange. Das heißt, ich nehme jetzt mal ein Extrembeispiel. Wenn ich jemanden mit einer Pistole sehe, habe ich irgendwie im Hirn, das könnte gefährlich werden, das ist vielleicht nicht so eine gute Sache, wenn er die in der Hand hat.
Ja.
Vorsicht. So, das sind Sachen, die ursprünglich auch tatsächlich zur Vorsicht da waren. So, und ich glaube, das Vorurteil ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn ich das Vorurteil da belasse und das als Urteil in mein Repertoire aufnehme.
Wenn ich daraus mache, jeder mit einer Waffe ist ein Mörder.
Genau.
Ja.
Ja, oder genau. Und das ist, wenn ich jetzt anfange, diese Gruppenbildung zu machen, diese Sippenhaft, und wenn ich anfange, beziehungsweise wenn ich aufhöre, mich damit auseinanderzusetzen.
Nur nicht jedes Klischee hat einen wahren Kern. Dennoch, es gibt ja immer etwas Wahres dran, wie Sie gerade gesagt haben. Es könnte gefährlich werden. Also diesen wahren Kern, den muss man auch beachten. Und wenn Sie jetzt an Schulen gehen, um über Rassismus zu sprechen, wie gehen Sie das Thema dort dann überhaupt an?
Ich erzähle viel, also ich mache das wie auch in meinem Buch, ich erzähle viel Geschichten. Ich glaube, dass über Geschichten und über Erlebnisse ganz viel klar wird. Und dann hat man auch gute Ansätze zum Diskutieren, weil wenn ich das rein im luftleeren Raum mache, ist das theoretisch und schön, aber hat dann mit dem Leben nichts zu tun.
Wir haben das auch mal in der Gruppe mit Studierenden besprochen und da war so der allgemeine Tenor, also Klischees am besten gar nicht ansprechen, gar nicht reproduzieren, weil sonst entstehen sie ja weiter im Kopf. Wie diskutieren Sie das?
Ich glaube, dass wir die Vorurteile, und das sind ja ganz viele Klischees, ans Licht zerren müssen. Wir müssen sie ans Licht zerren, damit wir eben den klauenden Polen entlasten. So, dass wir da einfach merken, das ist Unsinn. Das ist sind ganz viele Witze. Und das ist aber, irgendwo hat sich das ja festgesetzt. Und wenn ich das da belasse,
weil es die Polen-Mafia einfach mal gegeben hat, das war dann der wahre Kern.
Absolut, das war der wahre Kern. Aber deswegen ist es natürlich, braucht man nicht drüber diskutieren jetzt hier unter uns, ist es natürlich Unsinn, jedem, der aus Polen kommt, jetzt zu unterstellen, dass er mein Auto mitnimmt, wenn er wieder nach Hause fährt. Und das ist das Ding, glaube ich. Wir müssen diese Sachen ansprechen, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen die Sachen entlarven als das, was sie sind, eben nur Klischees.
Es war dann ganz interessant, wie wir dann weiter diskutiert hatten. Da ging es um ein Gespräch mit einer brasilianischen Sängerin und da ging es darum, ja, greift man da Vorurteile auf oder nicht? Und dann sagte sie im anschließenden Gespräch, naja, es kommt auf die Haltung an. Wenn ihr mich ansprecht und ihr habt so eine vorwurfsvolle Haltung, dann finde ich das doof. Aber wenn ihr ganz neugierig fragt, dann könnt ihr gerne nach Klischees und Vorurteilen fragen. Wie sehen Sie das?
Das ist, da kriege ich eine Gänsehaut vor Freude, weil das ist genau meine Grundhaltung ist, Haltung geht vor Form. Das heißt, aus der richtigen Haltung heraus kann ich wahnsinnig viele Sachen machen. Weil eine Frage, das ist die gleiche Frage, worüber darf ich Witze machen? Über alles. Ich darf über alles Witze machen, aber ich muss zu meiner Haltung dann stehen. So. Also wenn ich ein Nazi bin und einen Witz mache, dann werde ich nicht weniger Nazi sein. So.
Ist das genau das Problem, weil wir uns manchmal gar nicht darüber bewusst sind, dass die Vorurteile bei uns im Unterbewusstsein so programmiert sind?
Genau das glaube ich. Also wenn ich auf der Bühne bin und Witze mache und auch ziemlich derbe Witze mache, bekomme ich sehr große Lacher. Und das Lachen geht dann gerne über in Hoho, aber
dann erwischt man sich selber so.
Genau, weil die Leute sich erwischen.
Ja. Jetzt las ich in der Vorbereitung auf die Sendung, weiße Christen dienten als Sklaven bei Moslems. Mehr als 1 Million Europäer wurden von nordafrikanischen Moslems versklavt, von 1530 bis 1780. Und in der Forschung kommt man da jetzt erst so langsam voran. Man ging bisher von weitaus weniger christlichen Sklaven aus. Ist es ein Thema, was Sie auch aufgreifen?
Das habe ich noch nicht aufgegriffen, deutlich, weil ich ja, habe ja eben auch was anderes gesagt. Muss ich mich mit auseinandersetzen. Fakt ist natürlich, wenn ich mir die heutigen Strukturen anschaue, ist es ein Beweis dafür, dass der Kolonialismus sehr viel besser funktioniert hat, denn die Machtverhältnisse sind heute noch die gleichen. Wir reden wahrscheinlich jetzt von den Osmanen, die ja nun recht viel unterwegs waren. Das Osmanische Reich war sehr, sehr groß. Man muss allerdings sagen, Versklavung zum Beispiel, muss man ja eh schon mal sehen, Versklavung war nicht grundsätzlich rassistisch. Die Versklavung war früher, also bei den alten
Griechen. Was war sie dann?
Der Verlierer wurde versklavt. Das war völlig wurscht, woher der kam. Der Verlierer wurde versklavt. Das heißt, die Struktur des Rassismus ist damit nicht gegeben. Denn der Rassismus ist ja, dass man hingeht und sagt, diese Menschen, diese Ethnie, das ist eine schwächere, eine dümmere, whatever. Auf jeden Fall eine Rasse, die unter uns steht.
Eben damals die weißen Christen. In diesem Fall, bei diesem Beispiel.
Unterlegen sein in einem Krieg und unterlegen sein grundsätzlich, das sind zwei verschiedene Dinge. Da waren definitiv, das ist ja verbrieft, da werden Sie auch nichts anderes finden. Es gibt keine muslimischen Schriften, die sagen, weiße Christen sind Untermenschen. Das findet man aber von Kolonialstaaten, gepusht mit Kirchen zusammen, mit halbgaren Wissenschaftlern, die gesagt haben, es gibt verschiedene Rassen und ganz oben steht der Weiße.
Na, das wird die Forschung eben zeigen, weil man da jetzt noch am Anfang dieser Forschung steht. Und das zeigt aber auch, wie schwierig das Thema ist. Also insofern, auch hier kommen viele Hörermeinungen rein und es wird sehr emotional diskutiert. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist bei Ihnen die Sprache. Und Sie beschreiben dann, wie Ihre Mutter früher ins Kinderzimmer reingekommen ist und gesagt hat, ja Mensch, hier sieht's aus wie bei den Hottentotten. Ich kenne das auch noch. Inwiefern haben Sie sich heute damit auseinandergesetzt?
Na, ich habe mir den Ursprung des Begriffs mal angeschaut. Das ist wirklich spannend, weil tatsächlich, wir sind leider wieder im Kolonialismus, die Niederländer kamen dorthin und haben die Sprache nicht verstanden. Und deshalb haben sie einfach nur auf den Klang gehört. Und das hörte sich für sie an wie Stottern, wegen der vielen Schnalzlaute in der Sprache. Und die Hottentott heißt Stottern. Und so kam es zu Hottentotten.
Das heißt,
ist eine niederländische Wortschöpfung. Und das wurde ganz viel im Kolonialismus gemacht, dass einfach Volksgruppen benannt wurden, weil sie der ursprüngliche Name gar keine Interesse hervorgerufen hat.
Ja, Marius Jung, das macht wirklich Spaß zu lesen, wie Sie beschreiben, wie Ihre Sprache geprägt war, als Sie aufgewachsen sind. Also Macho haben Sie sich nicht genannt. Was waren Sie?
Naja, ich war eher so der aus der metrosexuellen Szene. Das heißt, damals kam das ja so auf, dass diese verkrusteten Männlichkeitsstrukturen aufgebrochen wurden. Das kam auch durch Musiker. Dann gab es die ersten Musiker, die sich offen schwul präsentiert haben und dann eben aber auch welche, die schwul wirkten, aber gar nicht schwul waren. Und das waren dann eher so die Metrosexuellen, die auch mal ein bisschen weibliche Anteile in sich hatten. Und so kamen dann natürlich völlig neue, wie soll ich sagen, neue Spielarten auf.
Kann ich Ihnen dann unterstellen, dass Sie Feministin wurden?
Ich habe mich so bezeichnet, schlimmerweise. Ich habe lila Latzhosen getragen.
Echt?
Und das führte allerdings leider auch tatsächlich dazu, und das ist jetzt wieder ganz klassisch, aber es ist so, dass die Frauen haben sehr viel mit mir über alles geredet.
Das Punkt. Will man als Mann dann eigentlich gar nicht, oder?
Das Reden schon, ja. Aber ich will natürlich auch den Rest, ich will ja auch die Vorzüge der, wie sagt man, Freundschaft mit gewissen Vorzügen. Genau so. Und wenn ich dann natürlich irgendwie nicht zum Knutschen komme, und ja, da fand ich dann damals schon doof.
Wie lange haben Sie die Rolle dann durchgehalten?
Kann ich nicht sagen. Ich meine, ich hatte ja schon irgendwann eine Freundin. Das war jetzt nicht so, dass ich
ja,
nur
deswegen, irgendwann war ja vielleicht damit mal Schluss mit
irgendwann,
deiner
genau,
Latzhose.
Genau, ja. Genau, mit der Latzhose war glücklicherweise irgendwann Schluss. Sonst würde ich vielleicht jetzt hier immer noch mit der Latzhose sitzen. Das wäre vielleicht auch schlimm.
Und fanden Sie sich selbst dann als Mann, wenn wir jetzt über die Geschlechter diskutieren, dass Sie grundsätzlich an allem schuld waren? Also so ein Bewusstsein entstand ja, glaube ich, damals auch.
Das war definitiv in den 80ern ganz stark. So, dass dieses Gewahrwerden, was das Patriarchat einfach über Jahrhunderte angerichtet hat. Und ich glaube heute, dass diese Schuldfrage nicht das Wichtigste ist, sondern Lösungen werden nicht durch Schuldzuweisungen, sondern durch Aufbrechen von Systemen hervorgebracht. Von daher, aber damals war das schon so. Wir dachten, uiuiuiui, da sind wir aber ganz schön mies, da müssen wir mal aufpassen.
Und wie lange haben Sie das durchgehalten? Ist ja eine blöde Rolle, die man da annimmt.
Naja gut, ich bin ja dann in die Künstlerszene gegangen. Das heißt, ich kam jetzt gar nicht in die Gefahr, in so ein klassisches Fahrwasser zu kommen.
Ja, weil Sie dann schreiben, als Mann grundsätzlich schuld zu sein, das missfiel mir aber zusehends.
Natürlich, das ist ja auch so. Wenn ich die Schuld trage und wenn ich glaube, plötzlich dann ja auch nicht nur die eigene, sondern die Schuld, so eine Kollektivschuld, die ist zu schwer. Und deswegen sage ich auch immer zu weißen Menschen, ne, es geht nicht drum, die Schuld des Kolonialismus und der Sklaverei und alles auf den Schultern zu tragen, sondern die Sachen zu sehen und aus diesem Wissen heraus zu verändern.
Schwimmt das dennoch vielleicht so ein bisschen mit, dass man immer so grundsätzlich ja dann dem alten weißen Mann aktuell sehr die Schuld zuschiebt? Und das sorgt natürlich auch für eine Polarisierung der Gesellschaft.
Das sorgt für eine Polarisierung. Wir müssen einfach eine Sache ganz klar sehen. Die Macht auf der Welt liegt in den Händen alter weißer Männer. Und das Geld und die Macht. So. Und das dem ist ja einfach mal so. So, das ist ja keine polemische. Der polemische Angang ist dann, dass, sage ich mal so, da alle eben die Schuld zugewiesen wird.
Genau.
Und immer wieder diese Schuld und diese Schuld und diese Schuld.
Also braucht es einen anderen Umgang damit.
Ja, wir müssen mehr über Lösung und über Änderungen und über mehr stattfinden von Nicht-Weißen und von Nicht-Männern.
Also schauen wir gleich mal drauf. Noch ein Thema, was nämlich sehr emotional diskutiert wird, ist das Gendern. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, da muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht gut. Ich kam da gar nicht gut drauf klar, weil mir das alles so formal und so damals lächerlich vorkam. Was ganz einfach tatsächlich die Reaktion ist, die meisten Leute auf Veränderungen haben. Erstmal abwehren und sagen, ging doch auch vorher so. Ich habe jetzt nicht den Satz gesagt, die Frauen sind mitgemeint. So, das, obwohl ich doch was Ähnliches habe ich sogar in meinem zweiten Buch geschrieben,
ja,
leider.
Ja, Sie sind ja auch Sexist.
Das ist, ja, und ja, vor allen Dingen ist es tatsächlich so, dass ich beim Gendern wirklich gemerkt habe, dass ich diese verschiedenen Stadien durchgemacht habe, bis ich dahin gekommen bin, zu sagen, ja, das Gender-Sternchen ist dafür da, dass es stört. Es soll ein Störer sein, weil wir müssen einfach mal einsehen, dass in unserer Sprache Frauen nicht vorkommen, Transgender nicht vorkommen, nicht vorkommen. Oh, jetzt, ich höre schon wieder meine Kritiker mit Recht, sehr ungenau ausgedrückt, das ist eine männerdominierte Sprache, Punkt. So.
Weil es ja auch so häufig so schwierig ist und man dann sagen kann, ja, wie lang wird es denn dann irgendwann doch noch? Es muss ja irgendwann auch mal eine Regelung da sein, dass man alle mit einschließt und sich niemand ausgeschlossen fühlt. Also groß diskutiert wurde ja das Beispiel bei der Lufthansa, die hatte Begrüßung, meine Damen und Herren, abgeschafft. Stattdessen, liebe Gäste oder herzlich willkommen an Bord. Da könnte sich ja jetzt jemand beschweren und sagen, ja, liebe Gäste, fühle ich mich ausgeschlossen, ich will Gästinnen.
Naja gut, das sind doch genau die Sachen, die es braucht. Wir brauchen doch Diskussionen über Sprache und die gab es immer und Sprache hat sich immer verändert. Und wenn man sich alte Gedichte anschaut, die ganz verschwurbelt heute klingen, die Leute, die geschrieben haben, werden die Änderungen in eine einfachere Sprache, wie wir sie heute haben, auch als furchtbar empfunden haben. Und aufgrund dessen ist Diskussion über Sprache und ob das die Lufthansa ist oder Schülerinnen und Schüler, was ja dann irgendwann zu SUS wurde, das sind alles Sachen, die den Weg beschreiben und nicht das Ziel.
Es kommt hier so viel zusammen. Es gibt ja Situationen, da machen Männer sexistische Witze über Frauen und dann erwische ich mich und lache derbe einfach mit. Und am nächsten Tag bin ich vielleicht schlecht drauf und lache nicht mit. Also auch das müssen wir irgendwie bei der Diskussion einbeziehen, oder?
Ja, das müssen wir aber auch akzeptieren. Also weil bei mir ist es auch so, dass ich bei manchen Bemerkungen von Leuten, wenn die sagen, solche wie sie oder so, dass ich dann das weglächle. Und es kann sein, dass ich wirklich unwirsch werde. Und da kann es auch schon mal jemand treffen, der es wirklich auch nur unbewusst einfach gesagt hat und überhaupt nichts Böses im Sinne hat. Ich glaube, dass Emotionen einfach damit reinspielen und Wut müssen wir auch akzeptieren, wenn wir etwas, einen Fehler, wenn vielleicht auch unbewusst machen.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer diskutieren mit. Aus Böblingen hat sich zum Beispiel Edgar Jörg gemeldet und sagt, am Montagabend beim Fußball-Länderspiel gegen Nordmazedonien, da sagte der Kommentator bei einem ganz heftigen Foul, was auch mehrfach in Zeitlupe dann gezeigt wurde, bitte alle Frauen mal wegschauen. Und das sorgte bei uns im Büro für große Diskussionen. Was ist es denn nun? Sexismus, Rassismus oder ist es einfach nur mal eben so rausgerutscht? Marius Jung.
Naja, mal eben so rausgerutscht und Sexismus oder auch Rassismus. Rassismus sehe ich jetzt hier nicht vor mir, aber das bleibt ja Sexismus, auch wenn es mal eben rausgerutscht ist. Ich glaube, dass der Mann, der das getan hat, ich sage jetzt einfach mal, dass es ein Mann war.
War's,
dass er das gut meinte, weil er seine Schutzfunktion den Frauen gegenüber irgendwie in seinem Werteverständnis noch verankert hat. Und ja, finde ich etwas, was man kurz diskutieren kann, finde ich so, weil dann sagt man ihm, komm, die Zeiten sind vorbei, braucht man nicht mehr.
Ja, ist ja auch so, die eine Frau fühlt sich angegriffen, die andere nicht.
Ist natürlich. Bei jungen Leuten würde ich sagen, mit Sicherheit eher mehr, die das überflüssig finden. Weil Frauen, glaube ich, heute jetzt doch mehr und mehr eben stärker entwickeln und auch in der Gesellschaft mehr Platz finden.
Ja, mag ja auch sein, andere sagen, ja, der ist halt noch nicht so weit oder was auch immer und es wird gar nicht diskutiert.
Naja, das ist aber das, was wir zu lange gemacht haben mit ganz vielen Sachen. Das ist immer so, ja, ist ja alles nicht so schlimm und ja, der meint es ja nicht so. Das ist wie der Hund, der auf mich zugerannt kommt und irgendjemand ruft, der will nur spielen. Wenn ich Angst vor dem Hund habe, habe ich Angst vor dem Hund und dann sage ich bitte, mach den Hund da weg.
Wir haben eben mal über Haltung gesprochen. Kommt es da nicht auch auf die Haltung an? Also Fußball ist da ja, glaube ich, ein gutes Beispiel. Wir erinnern uns alle noch an die Fußball-Europameisterschaft. Da ging es darum, Stadien in Regenbogenfarben zu beleuchten. Beim Spiel gegen Ungarn gab es das nicht. Und beim Finale in Wembley gab es dann fliegende Bierflaschen, Prügeleien, rassistische Beleidigungen. Geht es nicht vielmehr darum, nicht einfach mit Flaggenzeichen zu setzen, sondern die Haltung, das eigentliche Verhalten zu ändern?
Naja, so eine Flagge nicht zu zeigen, zeigt auch eine Haltung. Da geht es um das ist eine Industrie.
Nur das eine geht nicht ohne das andere.
Das eine geht nicht ohne das andere, aber wir müssen mal ganz klar sehen, Fußball hat nur bedingt was mit Sport zu tun, das ist eine Industrie. Und eine Industrie arbeitet nicht viel mit Haltung, sondern eine Industrie, sonst wäre auch die Fußball-Weltmeisterschaft nicht in Katar, die wäre auch nicht in Südafrika gewesen, die wäre übrigens auch nicht in Brasilien gewesen.
Bei den Flaggen ging es aber um Haltung, ne?
Bei den Flaggen ging es um Haltung und dass die nicht kamen, war einfach, weil sie niemanden verärgern wollten, weil dadurch vielleicht Geld flöten gehen könnte.
Naja, wir haben ja Gegenteiliges erlebt. Dann haben ganz viele Sponsoren darauf gesetzt und plötzlich war die Beleuchtung im Stadion dann doch, also die Werbetafeln, die waren dann in sämtlichen Regenbogenfarben zu sehen. Also Reaktionen auf die Haltung gab es dann auch in diesem Business, wo sie sagen, da gibt es eigentlich nichts.
Ja, Moment, das waren jetzt die Firmen. Das war, glaube ich, VW zum Beispiel. Und
wir müssen jetzt keine Firmen nennen.
Das waren irgendwie Firmen, die in anderen Bereichen unterwegs sind. Aber Fußball ist eine der archaischsten Sportarten, die wir noch haben, neben Boxen.
Das rechtfertigt ja keinen Rassismus.
Das rechtfertigt das, ich erkläre es nur. Ich erkläre es nicht. Ich rechtfertige Rassismus, Homophobie sind beides Sachen, die ganz furchtbar im Fußball immer noch ganz tief verwurzelt sind. Und da muss man natürlich an die Haltung ran und da bin ich der Erste, der damit dabei ist. Und da muss man wirklich, richtig aufreißen. Diese ganze Struktur muss, diese Verwurzelung muss wirklich raus.
Was muss im Fußball passieren?
Naja, ich glaube erstens mal, dass es da dringend einen Generationswechsel braucht, weil ich glaube, dass diese Verfilzung einfach sehr, sehr tief ist und erst neue Gesichter da Dinge ändern können.
Gibt es denn eigentlich so etwas wie einen Türöffner bei dem ja durchaus schwierigen Thema, kein Rassismus, keine Diskriminierung, wenn Sie damit auf die Bühne gehen, was sorgt dann gleich zum Einstieg für einen Lacher?
Ja, was ich gerne mache, ist mit der Erwartungshaltung einfach spielen. Also mein klassischer Anfang war immer, wenn man so aussieht wie ich, kann man nicht verleugnen, wo man herkommt. Ich komme aus Köln. So, weil ich das ganz viel von dem sagt, was ich immer wieder sage, seht mich als Individuum, seht mich als der ich bin und nicht der Gruppe zugehörig, ja, die ihr jetzt gerade in mir seht. So. Ja. Und ansonsten, der Türöffner ist auch immer, das ist ja bei Comedy eh so. Bei Comedy ist ja immer, Comedy ist es eigentlich in dem Moment erst, finde ich, wenn man sich auch über sich selber lustig macht. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel hingehe und meine eigenen Fehler zum Thema mache, mache ich es meinem Gegenüber leichter. Mhm. Auch ja. Fehler einzugestehen und zu sagen, stimmt, haben wir ja alle, ja, stimmt, ja. Habe ich auch, kenne ich.
Und gerade jetzt fällt mir auf, wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, diese Frage, wo kommen Sie denn eigentlich her, hat es heute Vormittag in der Sendung gar nicht gegeben.
Weil es tatsächlich auch gar keine Rolle spielt, nicht? Weil also mein Deutsch ist, glaube ich, relativ gut, so, man kann mich verstehen zumindest. Und mein Buch geht auch nicht darum, meine Herkunft von der Insel so und so. So, und von daher ist es doch wunderbar, dass ich dann dass wir uns über ein Thema unterhalten.
Und trotzdem können Sie verstehen, wenn Menschen danach fragen, weil vielleicht steckt ja eine ganz spannende Geschichte drin.
Ja, das ist eine ganz, das ist wirklich eine schwierige Frage. Das diskutiere ich sehr oft bei meinen Workshops und bei meinen Vorträgen. Das kommt ganz oft. Ja, aber das ist ja Interesse. So, und da sage ich halt immer den Satz, und das ist ja so, wenn die Migrantin Antje aus Holland und der Migrant Sven aus Schweden kommen, die werden das nicht gefragt, sondern es werden die gefragt, die fremd aussehen.
Weil, weiß ich nicht, frag grundsätzlich jeden irgendwann, Mensch, und wo kommst du denn eigentlich weg?
Ja.
Wenn man sich das unterhält, in der Runde ist, aber, das Interesse ist doch immer da.
Also ich bin ja sehr viel unter Menschen und wir diskutieren viel. Und die meisten Leute geben das dann durchaus zu, dass das natürlich nicht so ist. Und sie sagen vor allen Dingen, weil sie davon ausgehen, dass es interessanter sein könnte, wenn jemand vielleicht aus Afrika oder dem Iran oder Ähnlichem kommt. Übrigens sage ich auch schon wieder, Afrika wird unglaublich oft gemacht. Es werden wenig Länder genannt. Afrika ist irgendwie immer eins. Das ist ganz interessant. Und von daher, die Frage hat ja meistens einen Grund. Das ist ein Akzent oder das ist etwas im Aussehen.
Und da sind wir vielleicht wieder dran, wo wir am Anfang waren. Vielleicht ist es ja tatsächlich auch spannender. Also jetzt konnte ich über Sie lesen, dass Sie nämlich Mutter, Kind einer deutschen Mutter sind und eines schwarzen GIs. Und da habe ich gerade ein ganz spannendes Buch zugelesen von Susanne Abel, Stay Away from Gretchen. Und insofern die sogenannten Brown Babies, die werden nämlich ganz selten zum Thema gemacht, ist aber eigentlich wirklich eine ganz spannende historische Geschichte. Also insofern wäre es da nicht doch interessant, darüber zu sprechen.
Es geht eher darum, dass jeder möchte zu einer Gruppe gehören. Und wenn ich immer gefragt werde, wo ich herkomme, impliziert das, dass ich nicht von hier bin. Und dann gehöre ich nicht so sehr zur Gruppe wie die anderen. Und das ist das Ding, was weiße Menschen einfach verstehen müssen, dass das einfach wehtut. Wenn ich das einfach dreimal am Tag gefragt werde, muss ich irgendwann doch an den Punkt kommen, dass ich sage, offensichtlich gehöre ich hier nicht hin. Das ist jetzt sehr polemisch ausgedrückt, das habe ich aber extra gemacht. So, ne? Also ich habe relativ viel Selbstbewusstsein und fühle mich sehr verwurzelt in Deutschland und fühle mich auch zugehörig zu meiner Gruppe, aber mir wird oft gezeigt, eigentlich...
Ich kann das verstehen, dass Sie das so betrachten, aber die Frage wird mir auch gestellt und ich denke gar nicht drüber nach. Also
genau.
Insofern sind das dann unterschiedliche Beispiele dann doch an dieser Stelle. Aber vielleicht wäre ja das Ziel, dahin zu kommen, zu sagen, die Frage können wir stellen, weil vielleicht was Spannendes hintersteckt. Aber es ist einfach ganz normal, egal bei wem.
Und vielleicht ist es auch eine gute Idee, das nicht als erste Frage zu stellen.
Na, das kommt ja sowieso nicht unbedingt vor. Also, sondern wenn man erstmal zusammensitzt und dann kommt die Frage. Aber ja.
Nein, das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen. Da die Frage kommt gerne. Ganz, ganz, ganz zu Beginn.
Also in dem Thema steckt auf jeden Fall noch viel spannender Gesprächsstoff drin. Ich sage danke für den Besuch in SWR1 Leute, Marius Jung.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.